Ihr habt die Bilder diese Woche bestimmt gesehen.
Die Feuer auf Rhodos wüten bereits seit Tagen.
Es brennt, nicht nur in Europa.
Eine derart heftige und zerstörerische Waldbrandsaison hat Kanada noch nie erlebt.
Auch in Nordamerika und in Nordafrika.
In Algerien brechen in jedem Sommer im Norden und Osten des Landes Waldbrände aus.
Wälder haben ja irgendwie immer schon gebrannt. Aber so viele?
Gibt es wirklich mehr Waldbrände durch den Klimawandel? Wir schauen uns das jetzt mal genauer an.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Klaus Jansen.
Und Anne Träger aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Wir gucken, wie es diese Woche so läuft auf dem Planeten Erde und bei seinen Bewohnerinnen und Bewohnern mit und ohne Fell.
Oder Schuppen. Und so weiter. Genau, und so weiter. Richtig. Und durch den Klimawandel gibt es mehr Waldbrände. Das klingt vielleicht sofort logisch, aber stimmt dieser Zusammenhang auch wirklich?
Weil es ist ja so, dass ziemlich viele Feuer durch Menschen gelegt werden. Entweder absichtlich durch Brandstiftung oder unabsichtlich, wenn jemand gedankenlos eine Zigarette wegwirft oder durch Lagerfeuer oder durch Funkenflug an Stromleitungen oder Maschinen.
Ist das also alles Quatsch?
Nein.
Also. Wir haben uns die Forschung nämlich dazu angeguckt und direkt vorneweg, es gibt einiges an Forschung. Also weltweit allein aus den letzten Jahren mehr als 100 Studien zu Waldbränden und zur Rolle des Klimawandels.
Und das Ergebnis aus der Forschung ist da unterm Strich ziemlich eindeutig. Der Klimawandel erhöht das Risiko für Waldbrände und zwar offenbar in ziemlich vielen Regionen der Erde, unter anderem in Südeuropa, in Skandinavien, in Sibirien, Nordamerika, aber auch im Amazonas oder in Australien.
Ja, Klimawandel erhöht Waldbrände. Fertig, gehen wir nach Hause.
Nein. Also wir haben uns natürlich auch angesehen, wie das kommt und da werden in der Forschung mehrere Mechanismen genannt.
Nämlich erstens, durch den Klimawandel, da verlängert sich unterm Strich an vielen Orten auf der Erde die Waldbrandsaison. Es ist also übers Jahr gesehen länger warm und trocken als früher.
Also Dürren und Hitzewellen nehmen an ganz vielen Orten durch den Klimawandel zu. Und selbst wenn also zum Beispiel genauso viele glimmende Zigaretten gedankenlos weggeworfen würden wie früher, inzwischen ist einfach die Gefahr höher, dass sich dann daraus auf trockenem Waldboden oder in trockenem Gras ein Feuer entwickelt.
Und zweitens, mehr Dürren und Hitzewellen, die erhöhen die Gefahr, dass aus kleinen Feuern große werden, die man dann schwer unter Kontrolle nur bringen kann. Also der Klimawandel, der erschwert die Waldbrandbekämpfung, weil es in weitem Umkreis um den Brandherd überall trocken ist.
Und dann gibt es da möglicherweise noch einen dritten Zusammenhang, denn es ist so, dass nicht alle Feuer durch Menschen entstehen. Auch Blitzeinschläge lösen Brände aus. Das wird zum Beispiel dieses Jahr auch aus Kanada gemeldet.
Ja, und da gibt es eine Studie, die sagt vorher, dass im Laufe dieses Jahrhunderts bei ungebremstem Klimawandel bestimmte Arten von Blitzen häufiger werden könnten. Also solche, die Waldbrände auslösen können. Und zwar vor allem in Europa und Nordamerika.
Übrigens, wir reden ja hier die ganze Zeit von Waldbränden, aber das ist so ein bisschen ein Problem der deutschen Sprache. Wenn wir Waldbrände sagen, meinen wir da natürlich eigentlich jede Art von Fläche, die brennt. Also das kann auch Grasland sein, Savanne oder Moor.
Ja, und im Englischen wird bei solchen großen brennenden Flächen etwas passender von Wildfire gesprochen, also von einem Feuer, das erstmal außer Kontrolle ist.
Die gute Nachricht beim Thema Brände ist aber, dass Menschen etwas dagegen tun können, selbst wenn sich durch den Klimawandel jetzt die Waldbrandsaison verlängert.
Nämlich erstens vorbeugen, also dafür sorgen, dass gar nicht erst Funken fliegen. Und ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, in Deutschland ist Rauchen im Wald von März bis Oktober verboten. In manchen Bundesländern sogar das ganze Jahr über.
Nächster Punkt ist, dass ein gutes Waldbrandmanagement verhindern kann, dass aus kleinen Feuern große Brände werden. Und damit ist jetzt nicht nur gemeint, dass man zusätzlich Löschausrüstung anschafft, also zum Beispiel Löschflugzeuge oder Löschhubschrauber, sondern es gibt da auch andere Maßnahmen zur Vorsorge, zum Beispiel das Anlegen von Löschteichen mit Wasser oder von Brandschneisen. Also das sind so Streifen im Wald ohne Bäume, wo dann eben ein Feuer nicht so schnell drüber springen kann.
Oder auch der Waldumbau. Also bei uns in Deutschland heißt das zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo ein Fichtenwald dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen ist.
Was so an einigen Stellen der Fall ist.
Leider war ja, dass man dann da einen natürlichen Laubwald fördert und nachwachsen lässt und nicht halt wieder so einen Nadelwald anpflanzt.
Denn Laubwälder, die brennen nicht ganz so leicht.
So, und jetzt mal gerade Ärmel hochkrempeln. Deutschland soll nämlich klimaneutral werden. Bis 2045 steht auch im Klimaschutzgesetz und das ist nicht mehr lange. Und da muss an sehr, sehr vielen Bereichen sehr, sehr viel passieren.
Und die Bundesregierung, die hat in dieser Woche beschlossen, dass dafür mehr Wasserstoff gebraucht wird.
Wasserstoff, das ist ein wichtiger Baustein, um den fossilen Energien Tschüss zu sagen. Und,
tschüss.
Ja, ciao. Und Wasserstoff kann im Grunde alles, was Öl, Gas oder Kohle können, nur eben im Idealfall klimaneutral, also ohne Treibhausgase.
Und deswegen will die Bundesregierung Wasserstoff jetzt schneller nutzbar machen. Und deswegen sprechen wir in Update Erde drüber, wobei uns Wasserstoff eigentlich wirklich helfen kann und wobei eher nicht.
Also es ist jetzt auch nichts Neues, Wasserstoff zu nutzen. Das machen wir schon wirklich sehr, sehr lange.
Zum Beispiel, um Dünger herzustellen. Und Klaus sagt euch jetzt, warum Wasserstoff in Zukunft so wichtig sein wird.
Die Basics.
Wasserstoff ist überall auf der Welt zu finden. Er steckt in Wasser, in allen Pflanzen und Tieren, logischerweise auch in uns, aber auch in Kohlenwasserstoffen wie Kohle oder Erdgas. Aktuell wird das gefragte Wasserstoffgas H2 tatsächlich vor allem aus Erdgas und Kohle gewonnen. Dabei entsteht CO2. Besser fürs Klima ist es, Wasserstoffgas aber aus Wasser zu gewinnen. Das geht mit Strom, am besten Ökostrom, denn dann wird es klimaneutral und es entstehen nur Wasserstoff und Sauerstoff und kein CO2. Wenn jetzt vor allem große Industriezweige wie die Stahl- und Chemieindustrie auf Wasserstoff umschwenken, den sie dann für ihre Öfen oder als Rohstoff nutzen, dann könnten allein dadurch riesige Mengen CO2 eingespart werden.
Aber wenn da so viel Potenzial drin ist, also wenn wir das Klima durch grünen Wasserstoff, der dann mit Hilfe von Solar- oder Windenergie gewonnen worden ist, so stark schonen können, dann könnte man ja glatt fragen, wieso haben wir das nicht schon längst so gemacht?
Und dann könnte man glatt antworten, weil es halt noch vergleichsweise teuer ist. Also weil es halt einfacher ist, Öl und Gas direkt zu verbrennen, um Energie zu bekommen. Und es ist auch vergleichsweise aufwendig, Wasserstoff zu lagern und zu transportieren. Aber jetzt soll dieser Industriezweig eben massiv ausgebaut werden. Das ist der Plan.
Dazu brauchen wir aber erstmal Infrastruktur, die dafür geeignet ist, diesen grünen Wasserstoff zu handeln. Und damit die Wirtschaft da mitzieht, hat die Bundesregierung beschlossen, vorübergehend auch nicht so grünen Wasserstoff zu fördern.
Also auch Wasserstoff, der zum Beispiel ganz klassisch aus Erdgas hergestellt wird, bei dem das meiste CO2, das dabei anfällt, aber aufgefangen wird und dann in den Erdboden gepresst wird und gelagert, tief im Meeresboden zum Beispiel.
Das nennt sich dann CCS, also Carbon Capture and Storage. Einige Länder machen das auch schon. In Deutschland ist das aber verboten und einige Umweltverbände haben da auch Sicherheitsbedenken.
Ja, aber die Regierung überlegt, das Verbot eventuell aufzuheben oder es zumindest zu erlauben, unser CO2 zu exportieren in andere Länder, damit es dann da unter die Erde gebracht wird. Das ist eine Technologie, die Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen lange abgelehnt hat. Aber jetzt sagt er, dass das wohl erstmal so sein muss, damit es überhaupt mal losgeht mit dem Umbau.
Also die Faustformel ist, wir fördern grün und nehmen alles. Und das ist auch richtig so. Wir müssen den Hochlauf organisieren. Die Leitungen werden gebaut und irgendwas muss ja da durchgehen. Die Kraftwerke werden umgestellt, irgendwas muss da reinkommen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass alles viel schneller und damit auch viel schneller günstiger werden wird, als wir uns das bisher vorstellen. Aber solange der Grüne noch nicht da ist, nehmen wir halt das, was möglichst klimaneutral ist, um es dann perfekt zu machen in der Zukunft.
Ja, also momentan spielt grüner Wasserstoff überhaupt noch keine Rolle in Deutschland. Aber die Regierung, die will jetzt, dass bis 2030 mindestens 10 Gigawatt Produktionskapazitäten entstehen. Das ist doppelt so viel, wie bisher geplant war.
10 Gigawatt heißt Watt genau?
So als Hausmarke kann man sich merken, ein Gigawatt ist ungefähr ein Atomkraftwerk. Also 10 Wasserstoffkraftwerke, die in der Produktion versorgt werden müssen. Ungefähr das. Das ist richtig viel. Dafür brauchen wir auch Energie, aber es ist nicht unlösbar.
Ja. Danke, Robert.
Ja, was der Wirtschaftsminister da andeutet ist, Ökostrom in Deutschland muss weiter ausgebaut werden und dazu kommen dann noch Wasserstofflieferungen aus dem Ausland.
Nämlich 2/3 des Wasserstoffs werden wohl aus dem Ausland kommen müssen, das ist so die Vorhersage, zum Beispiel aus Norwegen oder aus Namibia oder Marokko. Aber fest steht, über lange Zeit wird es nicht so viel grünen Wasserstoff geben, wie wir das wohl gerne hätten. Und da stellt sich die Frage, wo ist es denn dann sinnvoll, diesen Stoff zu nutzen?
Ja, es gibt eigentlich eine ganz einfache Antwort darauf. Wenn nämlich direkt Ökostrom genutzt werden kann, dann ist das in der Regel besser als grüner Wasserstoff. Also, weil bei der Herstellung von Wasserstoff immer auch Energie verloren geht. Ja, nicht nur bei der Herstellung, auch beim Transport dann nochmal. Und da bleibt dann oft nur noch die Hälfte der ursprünglichen Energie übrig.
Deshalb, habe ich gelernt, nennt man grünen Wasserstoff auch gern den Champagner der Energiewende. Also teuer, aber gut geeignet für die Industrie und wohl auch ganz gut, um große Flugzeuge oder Schiffe anzutreiben. Vielleicht noch Lastwagen. Aber zum Heizen wäre Champagner dann Verschwendung und für normale Autos wohl auch.
Der Koalitionspartner von der FDP, der sieht das übrigens ein bisschen anders. Die FDP, die sagt immer, dass alles technologieoffen sein muss. Die ist auch offen für Champagner offenbar. Und dass auch Autos und Heizungen mit Wasserstoff dann betrieben werden sollen.
Aber das ist halt auch eine Frage der Effizienz. Forschende vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung sagen, ein Auto mit Elektroantrieb lässt sich mit halb so viel Energie bewegen wie ein Auto mit Wasserstoffantrieb. Und wenn man ein Haus heizen will, dann geht das mit einer Wärmepumpe 5-mal effizienter als mit Wasserstoff.
Von Wasserstoff kommen wir jetzt zu Wasser, zu ganz viel Wasser, zum Golfstrom nämlich. Der sorgt in Europa für milderes Klima.
Und wenn der Golfstrom versiegt, dann bekommt die Nordhalbkugel eine neue Eiszeit.
Für okay. Was willst du dich jetzt gerade bewerben?
ich würde gerne Trailersprecherin werden. Also das ist ein Horrorszenario aus einem älteren Hollywood-Film.
Ja, also bei Barbie und Indiana Jones kann ich dir sagen, kommt das nicht gerade vor. Zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Also
warst du im Kino?
Ich weiß aber, was du sagen willst, glaube ich.
Ja, die Frage ist natürlich, ist das nur Material für Hollywood oder ist es realistisch? Kann so eine starke Meeresströmung tatsächlich einfach so versiegen?
Darüber reden wir, weil diese Woche ein Artikel im Fachmagazin Nature Communications für Aufregung und auch für ein großes Medienecho gesorgt hat.
Grundsätzlich ist es so, dass der Golfstrom zum atlantischen Strömungssystem AMOC gehört. Toller Super Name. Abkürzung, ja, finde ich auch.
Ja, und das System, das könnte zum Teil zusammenbrechen und zwar früher als bisher gedacht, passend wiederum AMOC. Das schreiben zwei Forschende von der Uni Kopenhagen. Die geben eine Wahrscheinlichkeit von 95% an, dass das bis zum Jahr 2100 auch passiert. Und sie schreiben, ein kritischer Kipppunkt für das System könnte sogar schon 2050 erreicht sein.
Das klingt beunruhigend, allerdings haben andere Forschende sich zu Wort gemeldet und sagen, dass sie diese Prognose für gewagt halten. Da gibt es unter anderem die Kritik, dass die Forschenden aus Kopenhagen in ihrem Rechenmodell zu stark vereinfacht haben.
Aber dass sich dieses Amok-Wasser-Umweltsystem im Klimawandel abschwächt, davon geht auch der Weltklimarat aus. Das System, das hat sich nämlich auch schon abgeschwächt.
Und diese Abschwächung, die kommt unter anderem daher, dass durch die Erderwärmung viele Gletscher auf Grönland schmelzen und darüber dann viel Süßwasser in den Atlantik gelangt. Und das verändert Meeresströmungen.
Was das genau heißt, das ist im Detail sehr schwer vorherzusagen. Also so apokalyptisch wie im Film wird es wohl nicht. Aber regional wird der Meeresspiegel wohl zusätzlich noch ansteigen und die Lebensbedingungen für Fische und andere Atlantikbewohner, die würden sich auch verändern. Ja, und auch unser Wetter könnte stürmischer und extremer werden.
Denn, wie heißt es in den Wettervorhersagen manchmal so schön, der Atlantik ist unsere Wetterküche für Europa.
Was geht?
In dieser Rubrik stellen wir euch unter anderem Ideen und Lösungen vor, die helfen, das Klima, die Natur oder natürliche Ressourcen zu schützen.
Und dieses Mal geht es darum, wie Brot oder Brötchen oder Kuchen helfen können, das Grundwasser sauber zu halten.
Mit Kuchen dem Klima helfen oder dem Grundwasser?
Ja,
das finde ich sehr gut. Da mache ich gerne mit.
Ja.
Also das Ausgangsproblem ist ja leider in vielen Regionen von Deutschland, da sickern aus Feldern zu viele Reste von Dünger oder Gülle in den Untergrund und die belasten da das Grundwasser mit Nitrat.
Und in Bayern, da gibt es seit einigen Jahren eine besondere Initiative, die da Abhilfe schaffen soll, nämlich die Initiative Wasserschutzbrot.
Und die hat sich Anne für euch mal angesehen.
Diese Initiative, die ist gestartet in Franken und da bin ich unterwegs gewesen, um mir das erklären zu lassen. Und es ist so, dass da Landwirte Weizen anbauen, ganz normal, aber sie düngen den dann nicht normal, sondern sie verzichten auf die dritte und letzte Düngerportion, die normalerweise im Frühsommer an den Weizen drankommt.
Warum nicht verzichten die auf die erste oder die zweite? Warum ist es die dritte?
Weil die riskanteste ist, wenn man das Grundwasser schützen möchte. Weil wenn es in einem Sommer sehr trocken ist, was ja zuletzt immer wieder vorgekommen ist, dann nimmt der Weizen den gestreuten Dünger gar nicht mehr auf. Der wird dann geerntet und stattdessen liegt der Dünger da immer noch und im Herbst wird er dann mit dem Regen ausgewaschen und landet dann eben im Zweifel im Grundwasser.
Okay, also im Frühsommer den Weizen nicht mehr düngen. Also wenn ich das jetzt so höre, so als Stadtmensch, denke ich, ja, super Idee, aber da gibt es bestimmt einen Haken, oder?
Ja, aus Sicht eines Landwirts sogar zwei. Also man spart zwar etwas Geld, weil man weniger Dünger kaufen muss, aber erstens erntet man dafür auch weniger Weizen. Und zweitens hat der wenigere Weizen dann auch eine schlechtere Backqualität, weil er weniger Protein enthält. Und das bedeutet, man kriegt dafür das Getreide bei der Mühle beim Verkaufen weniger Geld.
Das klingt ja jetzt alles doof. Aber was ist denn jetzt die Lösung? Also wie schafft man das, dass es jetzt für Landwirte trotzdem gut ist, nicht so viel Dünger einzusetzen?
Dafür kooperieren beim Wasserschutz Brot ganz viele verschiedene Partner, und zwar Wasserversorger, Landwirte, Mühlen und Bäcker. Und ich erkläre das mal am Beispiel Unterfranken. Da gibt's den Wasserversorger der Stadt Würzburg. Der möchte sein Grundwasser schützen, aus dem er Trinkwasser gewinnt. Und deswegen zahlt er etwas Geld an Landwirte, zum Beispiel an Edgar Hemmelmann.
Mit dem Wasserschutzweizen, das war für mich so eine kleine Nische, da reinzukommen, weniger düngen. Weil ich will nicht unbedingt mehr düngen, um jetzt da den letzten Dezidoner vom Acker runterzuholen.
Edgar Hemmelmann, der ist in diesem Projekt Wasserschutzbrot von Anfang an mit dabei. Und der baut extra bestimmte Weizensorten an, und zwar in Absprache mit der Mühle, der er dann nachher sein Getreide liefert.
Warum muss man da auf die Sorte achten? Warum ist das so wichtig, da eine bestimmte Sorte anzubauen?
Also das müssen Weizensorten sein, mit denen man trotz weniger Dünger und weniger Eiweiß im Korn immer noch ordentlich backen kann. Und deswegen gibt es Mühlen, die daraus dann die richtige Wasserschutz-Weizen-Mehlmischung machen.
Wasserschutz-Weizen-Mehlmischung.
Ja, super. Genau, wo kommt der Bindestrich hin? Ja, Wasserschutz-Weizen-Mehlmischung, die richtige. Und jemand, der dafür zuständig ist, ist Julia Wiesnett. Das ist eine der Müllerinnen in dieser Initiative.
Das ist die Aufgabe der Müller, sage ich jetzt mal, eine Rezeptur so zusammenzustellen, dass der Bäcker am Ende sagt, okay, passt.
Ja, und was sagt der Bäcker am Ende? Also passt das wirklich?
Also der Seniorchef Helmut Bregenzer von Maxl Beck in Sellingen zum Beispiel, der da auch mitmacht in der Initiative, der sagt, ja, das passt. Der Teig aus diesem Wasserschutzweizen, der muss zwar ein bisschen länger ruhen, aber das stört die Abläufe in der Backstube nicht weiter, wenn man sich da einmal drauf eingestellt hat. Und es gibt einen netten Bonus, denn diese lange Teigruhe, die könnte auch gesünder sein. Da gibt's Hinweise aus den Ernährungswissenschaften, dass Weizenmehl dann bekömmlicher ist.
Was sagen denn die Kunden zum Wasserschutzbrot? Also es ist ja jetzt auch noch regional, kurze Wege und so. Es klingt ja eigentlich dann doch wieder gut.
Gute Frage.
Wie soll ich sagen? Der Kunde fragt nicht, was ich mache. Ja. Der Kunde sagt, schmeckt oder schmeckt nicht. Ja. Die wenigsten fragen nach.
Zu schmecken scheint es aber, denn es entscheiden sich inzwischen nicht nur in Franken Kundinnen und Kunden für solche Wasserschutzbackwaren, sondern inzwischen auch in Niederbayern. Auch da arbeiten also Landwirte und Mühlen und Bäckereien inzwischen zusammen in dieser Initiative.
Das klingt ja nach einem kleinen Erfolg. Also wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und mehr wissen wollt, den Link zur Initiative Wasserschutzbrot findet ihr richtig in den Shownotes dieser Folge.
Und an dieser Stelle sagen wir jetzt mal Danke.
Danke, also zusammen?
Nein. Das wird nicht. Danke an euch. Denn nach der nächsten Folge haben sich gleich mehrere Leute bei uns gemeldet über unsere E-Mail-Adresse updateerde@deutschlandfunknova.de und haben uns darauf hingewiesen, dass es verschiedene Wetter-Apps gibt, die nicht nur die normale Temperatur anzeigen, sondern auch die gefühlte.
Also schaut einfach mal nach auf eure Lieblingswetter-App, ob die das auch kann, die gefühlte Temperatur anzeigen. Und wenn ihr nochmal nachhören wollt, worum es da überhaupt geht bei der gefühlten Temperatur und was das genau heißt, einfach mal in die Update-Erde-Folge vom 21. Juli reinhören. Und Anne, meine Frage jetzt an dich ist, was war der Hinhörer für dich in dieser unserer Folge?
Dieser Begriff Champagner der Energiewende, den stelle ich mir jetzt einfach vor zu so einem Stück Zwetschgenkuchen aus Wasserschutzweizenmehl.
Das passt ganz gut zu meinem Lieblingswort dieser Folge, Wasserschutzweizenmehlmischung. Tolles Wort, offenbar auch eine gute Initiative, also ja, das war das, was ich mitgenommen habe.
Alles klar. Und jetzt wird's höchste Zeit für das hier.
Deine Minute Natur.
Dieses Mal geht es in die Berge.
Und ihr seid jetzt hoffentlich etwas entspannter als die Murmeltiere, die da gerade ein bisschen aufgeregt pfeifen.
Ja, die Kühe, die bömmeln da hinten aber ganz entspannt rum.
Danke an unsere Hörerin Eva Prokop für diesen Almwiesen-Sound aus den Chiemgauer Alpen.
Anne und Klaus sagen Tschüss.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.